Hey Leute, bevor wir anfangen, noch kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der eine oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt. Deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus, denn letztendlich bezahlt das mein Dach über dem Kopf und es wäre schön, wenn das weiterhin so ist. Vielen Dank auch für euer Verständnis. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Damit geht's dann auch schon los mit dem heutigen Fall. Der Bodomsee im Süden Finnlands ist für Einheimische und Touristen ein Ort der Ruhe. Mit seiner Lage nahe der Hauptstadt Helsinki und der Großstadt Espoo ist der See ein Vorzeigebeispiel für die finnische Natur. Umgeben von Wäldern und hohen Gräsern können Menschen dort entspannen, angeln, schwimmen oder wandern. Doch dieser Ort ist nicht so friedlich, wie er scheint. 1960 spielte sich hier der grausamste Mordfall in der Geschichte Finnlands ab. Um ihn ranken sich unzählige Geschichten, Mythen und Theorien. Drei junge Menschen wurden am Ufer des Sees auf brutalste Weise umgebracht. Doch warum mussten die Teenager am Bodomsee sterben? Am 4. Juni 1960 kommen vier Jugendliche am Bodomsee an. Sie kommen aus Vantaa, einer der größten Städte Finnlands, die unmittelbar in der Nähe von Helsinki und etwa 30 Kilometer entfernt von dem Naturgebiet rund um den See liegt. Seppo, der im Januar seinen 18. Geburtstag feierte und damit der älteste der Gruppe ist, hat zuvor schon mit seinem Rad Ausflüge an den Bodomsee gemacht. Er arbeitet als Elektrikerlehrling in einer Fabrik und ist seit kurzem mit der 15-jährigen Tuliki zusammen, die bei dem Ausflug ebenfalls dabei ist. Ihr Vater war von Anfang an gegen den Trip, aber ihre Mutter konnte ihn nach einiger Überredungskunst überzeugen. Mit dabei ist außerdem Tulikis Freundin Irmeli, die auch 15 Jahre alt ist. Eigentlich hatte Irmeli an diesem Wochenende schon eine Verabredung mit ihrem Freund Pauli gehabt. Doch dieser ist Soldat und in einer anderen Stadt stationiert. Da sie keine Lust hat, auf ihn zu warten und lieber etwas erleben möchte, schließt sie sich Seppo und Tuliki an. Als letztes kommt noch Seppos 18-jähriger Freund Nils mit, ein beliebter, gut gekleideter Junge. Nils und Seppo sind schon seit ihrer Kindheit miteinander befreundet und arbeiten in der gleichen Fabrik, wo Nils als Gießer tätig ist. Am späten Nachmittag holen Seppo und Nils Tuliki und Irmeli mit ihren Motorrädern ab und machen sich auf den Weg zum Bodomsee. Die Jungs haben ein Zelt, Proviant und zwei Flaschen Alkohol dabei, die ein volljähriger Arbeitskollege für die beiden besorgt hat. Die beiden haben auch noch Kondome dabei. Zwar weiß Nils, dass Irmeli einen älteren Freund hat, dennoch scheint er sich ein wenig Hoffnung zu machen, dass er vielleicht doch eine Chance bei ihr haben könnte. So oder so steht ein vielversprechender Campingausflug bevor. Der laue finnische Sommer steht vor der Tür. Ebenso wie das Ende des Schuljahres und Irmelis 16. Geburtstag am 6. Juni. Es ist für die vier Jugendlichen also der perfekte Zeitpunkt für ein gemeinsames Zelten am See, ohne die strenge Aufsicht von Erwachsenen oder anderen Betreuern. Nachdem die Jugendlichen am Südufer ihr Zelt aufgeschlagen haben, verbringen sie den Nachmittag und den frühen Abend damit zu schwimmen und zu fischen. Die Zeit vergeht schnell und schon bald bricht die Nacht an und damit die Grundlage für einen der verstörendsten Fälle finnischer Kriminalgeschichte, der den Bodomsee schon bald weltberühmt machen sollte. Im Süden Finnlands bricht im Juni schon gegen 4 Uhr der Tag an und die Sonne geht auf. Gegen 6 Uhr sehen zwei Jungen, die am See Vögel beobachten wollen, das Zelt der vier Freunde aus der Ferne. Das Zelt scheint ineinander zusammengefallen zu sein, so als hätten sich die Heringe oder Schnüre gelöst. Sie sehen, wie sich ein Mann mit langen blonden Haaren vom Zelt zu entfernen scheint, schenken der Szene aber keine weitere Beachtung. Erst Stunden später sehen zwei Angler sich das merkwürdig zugerichtete Zelt genauer an und alarmieren sofort die Polizei. Als die Ermittler am Mittag des 5. Juni gegen 11.45 Uhr am Tatort ankommen, sind selbst die erfahrenen Beamten geschockt von der Brutalität der Szenerie. Hier ein kurzer Hinweis. Solltet ihr nicht gut mit expliziten Beschreibungen von Gewalt umgehen können, schaltet jetzt ab oder geht zum nächsten Kapitel über. Das Zelt, das Seppo, Nils, Irmeli und Tuliki noch am Abend zuvor aufgestellt hatten, ist blutverschmiert. An den Seiten ist es aufgeschlitzt, sodass man hineinsehen kann. Im Inneren des Zeltes liegen Seppo und Tuliki, die vollkommen ineinander verdreht sind. Beide weisen jeweils 10 bis 15 Stichwunden auf, Seppos Stichwunden sind dabei so tief, dass sie bis in die Lunge und die Atemröhre reichen. Ihre Gesichter sind beinahe zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Sie scheinen mit einem schweren Gegenstand mehrmals auf den Kopf geschlagen worden zu sein. Halb auf ihnen, halb auf dem Zelt liegt Irmeli. Ihr Körper ist am schlimmsten zugerichtet. Auf ihren Schädel wurden so kräftige Schläge ausgeübt, dass ihre Zähne aus dem Unterkiefer herausgebrochen sind. Sie hat zahlreiche Stichverletzungen im Nacken und am Hals. Außerdem sind sowohl ihre Hose als auch ihre Unterhose heruntergezogen worden. Nils liegt am Eingang des Zeltes, über den Gliedmaßen seiner toten Freunde. Sein Ober- und Unterkiefer sind gebrochen, auch er hat Stichwunden und blutet. Erst auf den zweiten Blick erkennt ein Polizeibeamter, dass sich sein Fuß bewegt. Nils ist der einzige Überlebende einer brutalen Attacke auf die vier zeltenden Jugendlichen. Seppo, Irmeli und Toliki können nicht mehr gerettet werden. Aufgrund der Verletzung der Jugendlichen erkennen die Beamten, dass es zwei Tatwaffen geben muss. Ein Messer, mit dem den Vieren die Stichverletzungen zugefügt wurden, ebenso wie ein dumpfen Gegenstand, so etwas wie ein Stein, mit dem auf die Gesichter der Teenager eingeschlagen wurde. Doch weder das besagte Messer noch der unbekannte stumpfe Gegenstand können jemals gefunden werden. Es fehlen auch einige der Habseligkeiten der vier Camper. Die Schlüssel zu den Motorrädern der Jungen sind vom Zeltplatz verschwunden. Die Maschinen selbst sind aber noch da. Und auch die Schuhe von Seppo und von Nils, dem einzigen Überlebenden des Attentats, sind nicht mehr in der Nähe des Zeltes. Portemonnaies, Uhren oder andere Wertgegenstände der vier sind verschwunden und werden nie wieder auftauchen. Doch hat ein skrupelloser Täter wirklich einen solch brutalen Dreifachmord begangen und eine weitere Person schwer verletzt, um ein paar Brieftaschen zu entwenden? Der Wert der verschwundenen Gegenstände steht in keinem Verhältnis zu dem Ausmaß der Tat. Seppo, Toliki und Irmeli wurden in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 1960 ermordet. Ihr Freund Nils schwer verletzt. Er wird umgehend ins Krankenhaus gebracht. Und tatsächlich überlebt er und wird ohne bleibende physische Schäden wieder vollständig gesund. Natürlich wird er so bald wie möglich von der Polizei zu dem brutalen Überfall befragt. Doch leider kann Nils keine erhofften Antworten liefern. Denn er hat keinerlei Erinnerung an die Nacht des 4. Junis. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Schließlich war Nils am Kopf verletzt und außerdem war die Nacht mehr als traumatisch. Immer wieder passiert es, dass Zeugen eines gewaltsamen Verbrechens ihre Erinnerung daran komplett verdrängen und sie nicht wieder abrufen können, so sehr sie es auch versuchen. Der brutale Überfall auf die Jugendlichen schockiert ganz Finnland. Die Gegend um den Bodomsee erscheint mit einem Mal nicht mehr als friedlich und entspannt, sondern vielmehr als unberechenbar und gefährlich. Dass drei unschuldige junge Menschen an einem Erholungsort einen solchen Tod sterben müssen, lässt niemanden kalt. Und so muss die Polizei schnellstmöglich daran arbeiten, eine Antwort auf die drängenden Fragen der Bevölkerung zu finden. Wer hat die Teenager am Bodomsee ermordet? Und vor allem, warum? Die Ermittler können zweierlei herausfinden. Keiner der drei Toten hatte Alkohol im Blut. Und weder Irmeli, die ja mit heruntergezogener Hose gefunden worden war, noch Toliki haben Spuren von Spermien an sich, sodass ein sexuell motiviertes Verbrechen in den Hintergrund rückt. Doch leider unterlaufen den Beamten bei den Ermittlungen schwerwiegende Fehler. Das Gebiet rund um das Südufer des Sees wird nicht abgesperrt. So riskiert die Polizei, dass Spuren absichtlich oder unabsichtlich verwischt werden. Aus der Umgebung kommen neben den Polizisten und dem Militär auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger zusammen, um nach Spuren zu suchen. Zwar erleichtert dies natürlich den Suchvorgang, allerdings kann man nur erahnen, wie viele potenzielle Fußabdrücke oder anderweitige Indizien von den Hundertschaften zerstört wurden. Auch der See selbst wird mit Netzen durchkämmt, doch von den Tatwaffen fehlt weiterhin jede Spur. Gefunden werden nur ein blutiges Messer und zwei Paar Schuhe. Das Blut am Messer stammt allerdings nicht von einem Menschen, sodass die Polizei davon ausgeht, jemand wollte vielleicht eine falsche Fährte legen. Die beiden Schuhpaare tauchen etwa 500 Meter vom Zeltplatz der Jugendlichen entfernt auf, versteckt am Wegesrand. Sie gehören Nils und Seppo. Doch wie die Schuhe dorthin gekommen sind und weshalb sie mutmaßlich vom Täter versteckt wurden, kann die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht herausfinden. Die übrige Kleidung der Jugendlichen wird nur wenige Tage nach der Tat an die Familien zurückgegeben, sodass die Kleidungsstücke in den kommenden Jahren nicht noch einmal mit neuen Technologien auf DNA-Spuren untersucht werden können. Auch 5 Messer, die die Jugendlichen bei sich hatten, gehen im Laufe der Ermittlungen verloren. Die einzige konkrete Spur für die Polizei bleibt die Sichtung der 2 jungen Vogelbeobachter am Morgen des 5. Juni 1960. Sie erzählen in Zeugenbefragung von dem Mann mit den langen blonden Haaren, den die beiden dabei beobachtet haben, wie er sich vom Zelt der 4 Jugendlichen entfernt hat. Doch für eine detaillierte Täterbeschreibung sind die Angaben der 2 Zeugen zu ungenau. Irmelis Freund Pauli, mit dem sie eigentlich am Wochenende einen Ausflug geplant hatte, wird ebenfalls von der Polizei verhört. Er selbst war mit einem Freund aus der Nachbarschaft zelten, nachdem er Irmeli nicht bei ihr zu Hause angetroffen hatte. Erst als er am 5. Juni in der Nähe von Irmelis Haus war und Polizeiwagen vor der Einfahrt sah, erfuhr er von dem Tod seiner Freundin. Auch Tuliki kannte er schon seit einiger Zeit. Der Verlust der beiden trifft ihn schwer, doch er kann keinerlei Aussagen zu möglichen Verdächtigen oder anderweitigen Auffälligkeiten machen. Es scheint niemanden zu geben, der auch nur ansatzweise ein Motiv für den brutalen Überfall auf die 4 Teenager hat. Die Ermittler sind so ratlos, dass sie auf der Suche nach Antworten sogar zu unkonventionellen Methoden greifen. Nils wird unter Hypnose befragt. Man muss seine Angaben natürlich mit Vorsicht genießen. Schließlich ist Hypnose ein eher umstrittenes Mittel zur Beschaffung konkreter Informationen. Doch tatsächlich spricht Nils über den Tathergang, den er bisher verdrängt hatte. Hast du irgendwelche Schreie gehört? Nur sehr schwach. Von wem kamen die Schreie? Ich weiß nicht. Mehr von den Mädchen. Was haben sie geschrien? Dass uns jemand angegriffen hat. Hast du die Augen geöffnet? Das konnte ich nicht, meine Augen waren voller Blut. Die Beamten geben sich damit nicht zufrieden. Sie fragen immer weiter und weiter nach, bis Nils tatsächlich beginnt, den Täter zu beschreiben. Anhand seiner Aussagen fertigt die Polizei ein Phantombild an. Nach einiger Zeit präsentiert die Polizei einen Verdächtigen, den Kioskbesitzer Karl Waldemar Gülström. Sein Kiosk befindet sich ganz in der Nähe des Bodomsees, weshalb viele Touristen während ihrer Ausflüge bei ihm einkaufen. Allerdings ist Gülström kein großer Freund der Camper und der vielen Jugendlichen, die ihre Zeit am See verbringen, und verhält sich gegenüber ihnen oft mürrisch und unfreundlich. Er soll sogar schon einmal Steine nach Besuchern geworfen und einige Zelte zerschnitten haben. Auch soll jemand gesehen haben, wie Gülström sich am Morgen des 5. Juni in der Nähe des Tatorts befunden habe. Außerdem wurde er einige Zeit nach der Tat dabei gesehen, wie er Beton in einen Brunnen gegossen hat. Dies könnte eine Möglichkeit sein, um mutmaßliche Tatwaffen zu beseitigen. Gegenüber der Polizei hingegen streitet er die Morde strikt ab. Und auch die Frau von Gülström liefert ihm ein Alibi. Sie sagt der Polizei, er habe die ganze Nacht über neben ihr im gemeinsamen Bett geschlafen. Allerdings kommt später das Gerücht auf, er habe seine Frau schwer bedroht, sollte sie ihn in Verhören belasten. Entgegen aller Indizien entscheiden sich die Ermittler dafür, diese Spur fallen zu lassen und Gülström nicht länger als Verdächtigen zu behandeln. 1969 ertrinkt Gülström im Bodomsee. Mutmaßlich begeht er Suizid. Nur kurz bevor Karl Waldemar Gülström starb, gestand er einem Freund bei einem gemeinsamen Saunabesuch angeblich die Tat. Doch ob er wirklich etwas mit den Morden zu tun hatte, werden wir nie erfahren können. Und er ist auch nicht der einzige Verdächtige in diesem mysteriösen Fall. Der finnische Verbrecher Pentti Soininen gestand den Überfall auf die 4 Jugendliche in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni 1960 begangen zu haben. Allerdings misst die Polizei diesem Geständnis kaum Bedeutung bei. Denn Soininen ist zum Tatzeitpunkt gerade einmal 15 Jahre alt. Dass er wirklich in der Lage gewesen ist, 4 weitere Teenager mit einer solchen Brutalität zu verletzen, erscheint fragwürdig. Darüber hinaus ist er als Psychopath bekannt, der unter Einfluss von Alkohol und Drogen oftmals wirre Aussagen trifft. Für die Polizei spielt er in den Ermittlungen rund um die Geschehnisse am Südufer des Bodomsees keine große Rolle. 2004 wird gemeinsam von einem Arzt und einem Journalisten eine neue Theorie aufgestellt. Der in Finnland lebende deutsche Hans Assmann weist eine erstaunliche Ähnlichkeit zu dem Phantombild auf, das nach Nils Angaben angefertigt wurde. Angeblich ist Assmann ein ehemaliger KGB-Spion. Durch die Vermutung, er würde für die Sowjetunion arbeiten, wird er von anderen gemieden und wird immer wieder für Verbrechen verantwortlich gemacht, die man ihm jedoch nicht nachweisen kann. So wird er etwa mit der Ermordung eines 17-jährigen Mädchens namens Kyliki Sari im Jahr 1953 in Verbindung gebracht. Hier gilt er aufgrund von Aussagen einer Frau und Übereinstimmung mit Tätereigenschaften als verdächtig. Doch für diesen Mordfall wird er nie belangt. Am Morgen des 6. Juni 1960, also genau einen Tag nach der Entdeckung der Leichen am Bodomsee, tauchte er in einem Krankenhaus in Helsinki auf. Auf seiner Kleidung sind rote Blutspritzer zu sehen und unter seinen Fingernägeln klebt Dreck. Er wirkt aggressiv und gibt wirre Äußerungen von sich, ohne konkret zu sagen, was ihm fehlt. Außerdem soll er den Journalisten kurz vor seinem Tod 1998 den Mord an den drei Teenagern am Bodomsee gestanden haben. Auch wird bei der Beerdigung der drei Jugendlichen ein Mann gesehen, der erhebliche Ähnlichkeiten mit ihm und dem Phantombild haben soll. Doch die Polizei schließt Aßmann als Verdächtigen strikt aus, da er für die Tatnacht ein wasserdichtes Alibi habe. Was genau sein Alibi war, wird der Öffentlichkeit aber nie mitgeteilt. Wenn die Polizei sich aber so sicher ist, kann man davon ausgehen, dass es glaubwürdig ist und überprüft wurde. Doch die Anschuldigung gegen Hans Aßmann und der dadurch verursachte Medienwirbel animiert die Polizei dazu, neue Ermittlungen anzustellen. Zahlreiche Zeugen und Ermittler, die an dem Fall gearbeitet haben, leben fast 45 Jahre nach dem Dreifachmord nicht mehr. Und dennoch gelingt es der Polizei, einen mutmaßlichen Täter zu ermitteln und zu verhaften. Im Jahr 2005 passiert nun etwas, was kaum noch einer für möglich hielt. Es wird Anklage erhoben. Gegen wen? Gegen den einzigen Überlebenden, Nils, wegen des Mordes an seinen drei Freunden Seppo, Irmeli und Tuliki. Bis zuletzt wurde Nils nicht als Verdächtiger gehandelt, auch wegen seiner Gedächtnislücke, die er aufgrund seiner schweren Verletzung erlitt. Doch diese Annahme hat die Polizei nun zu einer neuen gemacht. Die Polizei glaubt weder an Nils Gedächtnislücke noch an die Aussagen, die er unter Hypnose gemacht hat. In einem aufwendigen Verfahren exhumiert die Polizei die drei Leichen, nimmt DNA-Proben und gleicht sie mit den wenigen Gegenständen ab, die vom Tatort übrig geblieben sind. In der Asservatenkammer verblieben sind das Zelt, in dem die Jugendlichen überfallen wurden, eine leere Likörflasche und Nils Schuhe. Und tatsächlich, an Nils Schuhen befinden sich winzige Blutspuren von Seppo, Irmeli und Tuliki, nicht aber im Inneren der Schuhe. Daraus leiten die Ermittler ab, dass Nils die Schuhe getragen habe, während er seine Freunde umbrachte. Sie glauben nicht länger, dass Nils von einem unbekannten Angreifer verletzt wurde, sondern vielmehr von seinem eigenen Freund Seppo. Laut der neuen Version des Tathergangs soll der betrunkene Nils wütend darüber gewesen sein, dass Irmeli kein Interesse an ihm gehabt habe. Unter den Vieren sei daraufhin ein Streit entbrannt, in dessen Verlauf Nils und Seppo sich zu schlagen begannen, wovon ersterer seine Verletzung davongetragen haben soll. Nils soll so aggressiv gewesen sein, dass sich Seppo, Irmeli und Tuliki im Zelt vor ihm versteckten. Daraufhin sei Nils dann ausgerastet und habe seine Freunde brutal umgebracht. Dabei soll Irmeli noch versucht haben zu fliehen. Doch Nils habe sie eingeholt und zurück zum Zelt geschleift und sie dort getötet. Was erklären würde, weshalb sie halb über Seppo und Tuliki und halb auf dem Zelt gelegen hatte, als man sie fand. Und auch die besondere Schwere von Irmelis Verletzung könnte auf die Wut von Nils bezüglich einer Abfuhr von Irmeli zurückzuführen sein. Abschließend habe Nils noch Irmelis Hose heruntergezogen, um ein brutales Verbrechen mit sexuellem Motiv vorzutäuschen und sich selbst leichte Stichverletzungen hinzugefügt, um seine eigene Täterschaft zu vertuschen und die Wertgegenstände seiner Freunde versteckt, um einen zusätzlichen Raub zu inszenieren. Ein ärztlicher Gutachter stellt zudem die Behauptung auf, Nils Verletzungen seien nicht so schwer gewesen, wie in den Medien behauptet. Stattdessen habe er lediglich eine Gehirnerschütterung, einige Platzwunden und einen Bruch des linken Kiefer- und Wangenknochens erlitten. Nachverfolgen lässt sich dies leider nicht mehr. Zwar forderte die Polizei 1960 einen Patientenbericht des Krankenhauses an, in dem Nils nach dem 5. Juni behandelt wurde, hat ihn aber nie erhalten. Während der Anhörung werden schriftliche Aussagen vorgetragen, unter anderem von einigen Vogelbeobachtern und Anglern, die 1960 am Bodomsee Beobachtungen gemacht haben und schon vorher für die Ermittlungen befragt wurden. Doch es gibt auch eine neue Zeugin. Sie sagt aus, sie habe in der Tatnacht ebenfalls mit ihren Freunden am Bodomsee gezeltet. Am Abend des 4. Juni seien sowohl Seppo als auch Nils an ihrem Zelt aufgetaucht, wobei sich letzterer sehr aufdringlich und aggressiv verhalten habe und auch betrunken gewesen sein soll. Wir erinnern uns daran, dass Nils und Seppo zu dem Ausflug 2 Flaschen hochprozentigen Alkohol mitgenommen haben. Eine dieser Flaschen wurde leer gefunden und in der Asservatenkammer verwahrt. Allerdings hatte weder Seppo noch Irmeli oder Tuliki Alkohol im Blut. Das könnte bedeuten, dass es tatsächlich Nils war, der den Alkohol allein getrunken hatte. Doch nachzuweisen ist das nicht, denn 1960 wurde sein Blut nicht darauf untersucht. Zu groß war die Erleichterung, dass überhaupt einer der Jugendlichen überlebt hatte. Eine weitere Zeugin sagte aus, Nils, der später als Busfahrer gearbeitet hat, hätte ihr die Morde in den 80ern während einer Busfahrt gestanden. Und auch gegenüber einem Ermittler habe er in Untersuchungshaft den Mord zugegeben. Doch während des Prozesses besteht Nils auf seine Aussage, die die gleiche ist wie schon 1960. Er kann sich an absolut nichts erinnern. Im Oktober 2005 endet der 2-monatige Prozess mit einem Freispruch für Nils Gustafsson. Der Mord an seinen Begleitern Seppo, Irmeli und Tuliki kann ihm, wie schon Karl Waldemar Gülström und Hans Assmann, nicht nachgewiesen werden. Die Indizien reichen für eine Verurteilung einfach nicht aus. Noch heute wird bis weit über die Grenzen von Finnland hinaus darüber gerätselt, wer die 3 Jugendlichen am Bodomsee ermordet hat. Kaum ein Fall gibt so viele Fragen auf, nicht zuletzt auch wegen der Polizeiarbeit, die leider viele Lücken hinterlassen hat. Bei mehreren angeblichen Geständnissen und diffusen Zusammenhängen ist es kaum möglich, eine wirklich schlüssige Theorie aufzustellen. Denkt ihr, trotz des Freispruchs, dass Nils wirklich in der Lage gewesen sein könnte, Seppo, Irmeli und Tuliki wegen eines Streits mit einer solchen Brutalität ermordet zu haben? Oder glaubt ihr, dass einer der 3 anderen Verdächtigen, Assmann, Soininen oder Gülström, für die Tat verantwortlich sein könnte? Immerhin sollen alle 3 die Morde gestanden haben. Und Assmanns Ähnlichkeit zum Phantombild und Gülströms Groll gegen kämpfende Jugendliche liegen auf der Hand. Es gab ja auch noch die Aussage der Vogelbeobachter, dass wirklich ein Mann mit langen blonden Haaren am Zelt gewesen sei. Dennoch scheint niemand der Verdächtigen wirklich ein Motiv zu haben, das ein solch brutales und skrupelloses Verbrechen in irgendeiner Form erklären würde. Auf der anderen Seite gibt es ja eigentlich auch nie eine wirkliche Erklärung für solch ein brutales Verbrechen. Selbst wenn es Nils gewesen wäre, würde ja auch sein Motiv die Tat nicht vollends erklären. Es wäre ja immer noch für einen Normaldenkenden sehr weit hergeholt, aus den genannten Gründen Seppo, Irmeli und Tuliki umzubringen. Vielleicht steckt ja auch jemand oder etwas ganz anderes dahinter. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und Theorien. Falls ihr noch irgendwelche zusätzlichen Informationen zu dem Fall habt, die ich vergessen habe, schreibt mir gerne eine E-Mail an insolito.yc@gmail.com oder schreibt mir eine Nachricht auf Instagram insolito.yc. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne und hinterlasst auch gerne ein Abo bei YouTube. Ich weiß, habe ich schon gesagt, die alte Leier, aber es wäre wirklich schön. Und guckt auch gerne öfters in die Podcast-App eures Vertrauens, denn hier gibt es jetzt wöchentlich Content, auf den ihr euch freuen könnt. Also wenn ihr ihn auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann lasst doch einfach einen Follow da. Vielen lieben Dank schon einmal im Voraus und ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Ciao, Leute.